So, ich bete noch. O lieber Herr Jesus Christus, wir danken dafür, dass wir über dieses Medium nun miteinander hier ein wenig Gemeinschaft haben können, vor allen Dingen Gemeinschaft mit dir. Und ich bitte dich darum, dass du uns in deinem Wort einführst, dass du uns selbst Dinge aufdeckst, die wir so in unserer Zeit nötig haben zu hören, die uns selbst stärken in dem Stand heute in unserer Zeit, die uns helfen, uns noch viel mehr auf dich zu orientieren und auszurichten. Und ich bitte dich darum, o Herr Jesus Christus, gib uns deinen Heiligen Geist, dass wir durch ihn erkennen, was dein Wort uns heute zu sagen hat. Ich danke dir dafür. Amen. Ja, ich habe das heutige Thema Vernunft genannt oder auch Unvernunft. Das ist eine vielleicht komische Situation oder Beschreibung von der Situation, worin wir verkehren, wo vielleicht hier und da Unvernunft stattfindet und wir vom Wort Gottes her aufgefordert werden, vernünftig zu sein. Aber diese Unvernunft war geistlich gesehen von Anfang an dabei und deswegen ist es sehr wichtig, dass wir uns darauf orientieren. Dann hole ich jetzt Elke kurz hervor und sie wird uns den Text lesen aus Galater Kapitel 3, die Versen 1 bis 5.
Ja, guten Morgen von meiner Seite und ich lese jetzt den Text. O ihr unverständigen Galater, wer hat euch bezaubert, denen doch Jesus Christus vor die Augen gemalt war als der Gekreuzigte? Das allein will ich von euch erfahren. Habt ihr den Geist empfangen durch des Gesetzes Werke oder durch die Predigt vom Glauben? Seid ihr so unverständig? Im Geist habt ihr angefangen, wollt ihr es denn nun im Fleisch vollenden? Habt ihr denn so vieles vergeblich erfahren, wenn es denn vergeblich war? Der euch nun den Geist darreicht und tut solche Taten unter euch, tut er es durch des Gesetzes Werke oder durch die Predigt vom Glauben?
Ja, das ist vielleicht ein ungewöhnlicher Text in dieser Situation anzusprechen, aber diesen Unverstand, o ihr unverständigen Galater, ist schon eine Aussage, ein Seufzen des Apostels, der hier versucht, den Galatern, die abgewichen sind von der Wahrheit, nun auf die Spur zurückzukriegen. Das ist eine Situation, wo damals Paulus es zu tun hatte mit Menschen, die vor allen Dingen zu viel auf das Gesetz achteten und durch das Gesetzeswerke nun versuchten, zusätzlich zu dem Angebot der Gnade auch noch etwas punkten zu können. Nun lesen wir hier in den Text, dass es auch um ein Zauber geht. Und das ist mein erster Punkt, den ich ansprechen will. Und zweitens geht es um ein Unverstand, oh ihr unverständige Galater. Und drittens will ich dann auf den Vernunft, auf das, was Paulus eigentlich meint, zu sprechen kommen, um dann vielleicht auch dadurch selbst Weisung zu bekommen, nicht nur in dem, was er gemeint hat, sondern auch, was er für uns heute hier zu sagen hat. Nun, wenn wir erstmal mit dem Zauber anfangen, so wollen wir ein wenig zurückblicken im Anfang der Bibel, denn da ist es ja etwas, was sofort bei den ersten Menschen im Paradies stattfand. Sie wurden verführt, sie wurden getäuscht. So hat es Eva ja Gott gesagt, als Gott sie stellte, was hast du getan? Hast du in etwa gegessen von dem verbotenen Frucht? Dann hat Eva zugegeben, die Schlange hatte mich getäuscht. Nun hatte die Schlange getäuscht durch ganz konkrete Aussagen. Diese Aussagen im Garten Eden gemacht, und das sind die Grundlagen von dem, was wir eigentlich in unseren Seminaren immer versucht haben, deutlich zu machen, aber ich will es nicht nochmal hervorheben, weil es so wichtig ist, dass wir diese Grundlagen sehen, die Grundlagen der Verführung, die Grundlagen der Täuschung und dann noch sehen, wie das in unsere Zeit zum Tragen kommt. Also die Schlange sagte, also keineswegs werdet ihr sterben. Zweitens, eure Augen werden aufgetan werden. Drittens, ihr werdet sein wie Gott. Und viertens, ihr werdet erkennen, was gut oder böse ist. Und dann ging es fünftens um den Baum, der wohl dann in den Augen Evas, in ihre getäuschte Augen, begehrenswert war, Einsicht zu geben. Eine Art intuitive Einsicht, eine Einsicht über etwas, was sie normal nicht sehen konnte und auch nicht sehen sollte. Denn Gott hatte gesagt, von diesem Frucht des Baumes Erkenntnis des Guten und Bösen soll man nicht essen. Nun ist Satan, der hinter dieser Schlange natürlich wirkte, derjenige, der das alles in die Wege leitete. Er verführt. Und Paulus machte dann den Korinthern in 2. Korinther 11, Vers 3 klar, dass eben auch sie in neutestamentlicher Situation schon von Jesus erfasst, schon mit dem Heiligen Geist in der gleichen Verführung standen. Da heißt es, wie eben die Schlange Eva verführte mit ihrer List, so auch eure Gedanken abgewendet werden von der Einfalt und Lauterkeit gegenüber Christus. Nun, dieses Abwenden kam also, weil das Prinzip der Verführung hier zündete. Gerade auch in der Gemeinde Gottes. Nun, Teil unserer Seminare und das Wichtigste von dem, was wir immer haben versucht rüberzubringen, ist, dass wir gesagt haben, dass es eine Bewegung gibt in dieser Welt, die ganz konkret Ziele hat. Die Ziele des New Age haben wir es genannt. Oder der Esoterik. Und diese Ziele will ich jetzt kurz erwähnen, um sie dann auch ein wenig noch mehr in unsere heutige Situation zu erklären. Denn darin wird dann deutlich, dass diese Ziele immer mehr in unserer Gesellschaft Fuß fassen. Als erstes erwähnen wir immer die Göttlichkeit des Menschen. Natürlich auf diese Aussagen der Schlange aufgebaut. Und man möchte eine Alternative bieten auf das Angebot Gottes und sagt, nein, ein Schöpfer oder ein Erlöser Gott, den gibt's nicht, den schaffen wir ab. Wir schaffen dafür drittens eine Art neues Gottesbild. Und da geht es um eine unpersönliche göttliche Kraft, die eben im Kosmos ist oder in jedem Menschen, die man einfach anzapfen könne. Und wenn das dann zustande gebracht ist, so sagt man, könne man oder wir alle zusammen miteinander aus dieser Welt eine Art Paradies gestalten. Klingt ja alles sehr positiv, sehr schön. Aber so eben nicht und ausdrücklich gesagt nicht von Gott uns verordnet, dass wir aus dieser Welt ein Paradies machen können. Dann schaffen sie natürlich, um ein Paradies zu schaffen, Frieden, indem eine Weltreligion und eine Weltregierung gegründet werden soll, sodass die ganze Welt in Frieden miteinander, religiös und was die Staatengemeinschaften angeht, dass das geleistet werden kann. Man möchte, um das auch zu leisten, natürlich von dieser Einseitigkeit, wie man meint, des Christentums weg und ein anderes Jesusbild, wenn man schon christlich ist, hervorheben. Ein Bild, wo drin Jesus eine Kraft ist, wo er eigentlich ein besonderer Meister ist, aber einer unter vielen und nicht der Einzige. Der einzig wahren Weg zu Gott, dem Vater, der im Himmel wohnt und thront. Dann sagt man, wenn wir natürlich selbst göttlich sind, könnten wir doch die Sünde abschaffen und das Gericht. Nun, da geht man gar nicht mehr davon aus, dass es das überhaupt gibt. Und so ist die Situation in dieser Welt, in unserer Situation, wo wir uns heute drin befinden, konkret. Konkret will man doch mit aller Hilfe, gut gemeint, auch gegen ein Coronavirus, möchte man doch, dass alles gut wird, dass alle gesund sind, dass alle ihr Leben positiv gesehen gut führen können. In eine Agenda 2030 der Vereinigten Nationen werden 17 Punkte angeführt. Und diese Punkte scheinen alle sehr positiv zu sein und sehr ermutigend. Nun, man fängt an, die Grundlage in sogenannte 5 P's zu legen. Das ist in englischer Sprache die 5 P's. Ich sage sie jetzt im Englischen: People, Planet, Prosperity, Peace and Partnership. Also der Mensch, People, steht zentral. Und das ist eine der wichtigsten Sachen. 5 der 17 Punkte sind direkt auf den Mensch ausgerichtet. In all diesen 17 Punkten ist überhaupt nicht Religiöses, kein Gott überhaupt genannt. Dann geht es um den Planeten und hier natürlich um Wirtschaft, um Wohlstand, das drittens, und dann um Frieden in dieser Welt und letztendlich glaubt man durch Partnerschaft, politisch gesehen, den Nationen auch Frieden auf Erden gründen zu können. Diesen ehrgeizigen Katalog mit diesen 17 Zielen sind schon interessant. Um den Menschen drehend geht es erstmal um Armut, soll bekämpft werden, und Hunger. Zweitens, drittens, um Gesundheit. Ganz zentral. Das übrigens ist in der New Age-Bewegung immer zentral gestanden. Da ging es ja darum, dass man glaubte, wir Menschen sind ja göttlich und wir können praktisch uns selbst heilen. Selbstheilende Kräfte, das hört man überall. Und deswegen die Betonung auf diese Hilfe in der Gesundheit. Ein Mann wie Bill Gates in seiner Foundation, Bill and Melinda Gates Foundation, hat er Gesundheit und die Hilfe durch Impfstoffen, durch Impfung gegen Virenkrankheiten und so weiter ganz zentral stehen und wirkt ganz aktiv an diese ganze Entwicklung, die wir jetzt haben, mit. Natürlich klingt es alles sehr gut, sehr positiv. Nun vielleicht ganz kurz noch die andere der 17 Ziele, ich möchte nicht alle nennen, aber um den Menschen dreht sich natürlich dann Bildung und natürlich diese Geschlechtergleichheit und Gerechtigkeit, wo das Thema Gender Mainstreaming natürlich ins Spiel ist. Bei Planet kommen natürlich die Klimawandelsituationen ins Spiel und so weiter. Nun vielleicht ein wenig weiter auf das Thema Gesundheit, weil das so in den Vordergrund gerückt ist und offensichtlich ein Medium geworden ist, um unsere ganzen Planeten vielleicht eventuell zu ändern oder zusammenzuführen. In den Tagesthemen ist ja Bill Gates aufgetreten, hat ein Interview gegeben und hat deutlich gemacht, dass er beschäftigt ist, für alle Menschen einen Impfstoff zu entwickeln, dass alle sich damit impfen sollen. Und dann wurde angedeutet, dass dann alles safe sei. Dann könne man alle Maßnahmen, die es heute auch gibt, wieder freigeben. Nun, all diese Dinge wirken sehr positiv. Sie geben den Anschein von einer großen Hilfe. Anschein von, alles wird nur besser. Anschein davon, diese Welt wird zu einem Paradies werden. Wir können das alles gestalten. Aber ist das, was hier uns präsentiert ist, nicht eine Art Zauber, die auf uns gelegt wird? Und Zauber, wenn es nicht wirklich etwas ist, was letztlich hilft, und die Vermutungen sind von ganz nüchternen Quellen so gegeben, denn auch wenn man einen Impfstoff gegen Covid-19 hätte, dann würde vielleicht nächstes Jahr oder schon bald ein ganz anderer Virus wieder auftreten und bräuchte man wieder neu Impfungen und bräuchte man wieder neue Shutdowns und was auch immer. Nun, wenn das nun alles so zauberhaft uns vorkommt, ist natürlich die Frage, werden wir bezaubert oder lassen wir uns bezaubern? Oh, ihr unverständige Galater! Nun, Unverstand, das zweitens, ist ja die Reaktion auf Zauber. Da wird Unverstand in unserer heutigen Situation vielleicht am meisten durch Angst geschürt. Wenn man so haben will, dass man nicht erkennt, wo eigentlich diese ganze Fährte oder diese Richtung hingehen könnte. Weil so renommierte Wissenschaftler sind die Zahlen der Toten durch Corona gar nicht so sehr, dass sie beunruhigen müssten. In Amerika gibt es einen Dr. Erickson, der ein Interview gab und ganz klar belegte, dass diese Zahlen der Toten, ob schon ziemlich viele ja infiziert waren, so gering war, dass sie viel weniger waren als die Toten, die bei den Grippenwellen von 2017 und 2018 fielen. Das heißt, aufgrund der Zahlen, sagt er, müsste man überhaupt nicht beunruhigt sein. Und man sieht schon, dass es wieder abklingt und können dann auch alle diese Maßnahmen, die Shutdown-Maßnahmen ja auch wiederum streichen. Er sagt, und auch ein Professor Sacharit Bhakti, ich habe ihn schon zitiert, der in Deutschland eine ganz klare Aussage machte, er als Buddhist, als Thailänder, macht das jetzt so klar, in ganz klarer Sprache, dass die Zahlen eigentlich so sind, dass man diesen Shutdown, dieses alles schließen und diese Angst überhaupt nicht weiter verfolgen, nicht weiter schüren solle. Nun ist es sehr stark, dass deutlich wird, dass diese Botschaft nicht gehört werden soll. YouTube zum Beispiel wird solche Aussagen konkret streichen. So eine Frau, die in der Leitung von YouTube ein Interview gab, panamerikanische Sender, ein Susan Wojcicki, sie sagt, alles, was sich gegen die Empfehlungen und Verlautbarungen der WHO, Weltgesundheitsorganisation, richtet, werden wir von YouTube entfernen. Nun, sofern Demokratie, sofern eine Situation der westlichen Welt, wo wir gedacht hatten, dass solche Foren ja frei sind und von allen benutzt werden könnten? Nein, Aussagen wie diese von renommierten Professoren, diesen Dr. Erickson in Amerika, ein praktizierender Arzt, ein Leiter von zwei Krankenhäusern, der sehr viel Erfahrung hat, und als Immunologe praktisch auftritt und ganz klar sagt mit seinem Kollegen, pass auf, Widerstand wird ja geweckt, wenn wir in Interaktion miteinander sind. Wenn die Viren vielleicht auch kommen, dann kreiert der Körper Antikörper und wird, man könnte sagen, so eine Virenattacke auch widerstehen können. Und die Zahlen zeigen, dass das auch unbedingt der Fall ist. Das darf nicht mehr gehört werden. Nun, Unverstand, solchen auch sehr nüchtern belegte Fakten dürfen nicht mehr einfach gesagt, dass denen gehört werden. Unverstand kommt natürlich, indem ein Zauber aufrechterhalten bleibt oder ist. Unverstand kommt dadurch und das ist, so sagt Paulus es in Galater 3, und Elke hat gerade aus der Luther-Übersetzung vorgelesen und wir lesen hier in der Schlachter-Übersetzung, dass kein kleines Stück dazugefügt ist. Es ist nicht, dass Schlachter dazugefügt ist, es geht auf eine andere Urtext zurück, wo es heißt, o ihr unverständige Galater, wer hat euch verzaubert, dass ihr der Wahrheit nicht gehorcht? Das heißt, diesen Unverstand geht damit einher, dass die Wahrheit nicht mehr gehört und nicht mehr befolgt wird. Natürlich meinte er in erster Instanz, dass es hier geht um die Wahrheit des Evangeliums. Aber Wahrheit hat auch in der Schrift diese unterschiedlichen Qualitäten. Die Wahrheit geistlicher Art ist natürlich darauf bezogen, dass Jesus sagt, ich bin die Wahrheit. Dass Gott sagt, ich in Person, ich bin Wahrheit. Das Wort Gottes ist Wahrheit. Aber die Wahrheit bezieht sich auch auf die Realität, auf das, was sichtbar vor unseren Augen geschieht. Und darauf wird die Schrift uns hinweisen, pass auf, nimmt wahr, was hier geschieht. Sieht, was real da ist. Beruft euch auf Fakten. Und da ist eigentlich die ganz moderne Wissenschaft im Westen darauf gegründet worden. Eigentlich angegeben durch das Christentum. Sei nüchtern, schaut auf die Fakten. Und nun ist ein Zauber da. Man soll also bestimmten Fakten gar nicht mehr wahrnehmen. Eine beunruhigende Situation. Nun, dann kann man Unverstand, erstmal natürlich, nochmals gesagt, durch Angst geschürt, durch Zauber stimuliert. Drittens, dass die Realität nicht mehr wahrgenommen wird. Viertens, durch Stolz, durch Macht. Dadurch wird die Wahrheit ja auch verwässert. Wir haben das ganz klar belegt. Ich habe ja die Gewohnheit, auch immer ein Stück aus dem Alten Testament zu lesen, als Bekräftigung für neutestamentliche Texte, und das will ich jetzt auch tun, aus dem Buch Daniel. Wir kennen wahrscheinlich die Geschichte, wo der große König Nebukadnezar auftrat und sogar einen Traum bekam, wo er eine Weisung bekam, dass er wahrscheinlich, wenn er so weitergeht, in seinem Stolz gerichtet werden würde. Und das ist etwas, was, nachdem er diesen Traum auch bekam, auch tatsächlich stattfand. Und ich lese uns aus Daniel Kapitel 4, Vers 25 und folgenden. Dies alles, heißt es da, ist über den König Nebukadnezar gekommen. 12 Monate später, also 12 Monate nach diesem Traum, den er hatte, nämlich erging er sich auf seinem königlichen Palast in Babylon. Da begann der König und sprach: Ist das nicht das große Babel, das ich mir gebaut habe zur königlichen Residenz, mit meiner gewaltigen Macht und zu Ehren meiner Majestät? Noch war das Wort im Mund des Königs. Da erklang eine Stimme vom Himmel herab: Dir wird gesagt, König Nebukadnezar, das Königreich ist von dir genommen, und man wird dich von den Menschen verstoßen, und du sollst dich bei den Tieren des Feldes aufhalten. Mit Gras wird man dich füttern, wie die Ochsen, und 7 Zeiten sollen über dir vergehen, bis du erkennst, dass der Höchste Macht hat über das Königtum der Menschen, und es gibt, wem er will. Im selben Augenblick erfüllte sich das Wort an Nebukadnezar. Er wurde von den Menschen ausgestoßen, fraß Gras wie eine Ochse, und sein Leib wurde vom Tau des Himmels benetzt, bis sein Haar so lange wurde wie Adlerfedern und sein Nägel wie Vogelkrallen. Eine Situation, wo ein mächtiger und auch sehr vernünftig wirkender König auf einmal verrückt wurde, weggerückt aus seinem Verstand. Vers 31, Daniel 4, aber nach Verlauf der Zeit hob ich, Nebukadnezar, meine Augen zum Himmel empor, und mein Verstand kehrte zu mir zurück. Da lobte ich den Höchsten und pries und verherrlichte den, der ewig lebt, dessen Herrschaft eine ewige Herrschaft ist und dessen Reich von Geschlecht zu Geschlecht währt, gegen welchen alle, die auf Erden wohnen, wie nichts zu rechnen sind. Er verfährt mit dem Heer des Himmels und mit denen, die auf Erden wohnen, wie er will. Und es gibt niemand, der seiner Hand wehren oder zu ihm sagen dürfte: Was machst du? Zu derselben Zeit kam mir mein Verstand zurück. Zum zweiten Mal wird es gesagt: Kam mir mein Verstand zurück. Und mit der Ehre meines Königs kehrte auch meine Herrlichkeit und mein Glanz zurück. Meine Räte und meine Großen suchten mich auf, und ich wurde wieder über mein Königreich gesetzt und erhielt noch größere Macht. Nun lobe und erhebe und verherrliche ich Nebukadnezar, den König des Himmels. Denn all sein Tun ist richtig und seine Wege sind gerecht. Wer aber hochmütig wandelt, den kann er demütigen. Noch hat dieser mächtige König, der damalige Herrscher, der damalige große babylonische Welt, hat Buße getan, hat sich umgekehrt. Ob das am Ende der Zeiten mit einem König sein wird, der dann auftritt? Ob es am Ende der Zeit mit dem geschehen wird, der Antichrist genannt wird? Das ist sehr fraglich. Die Schrift deutet an, da wird kein Buße mehr sein. Nun, Stolz und Macht hatte Nebukadnezar dazu getrieben, gerichtet werden zu müssen. Und Gott richtete. Und richtete ihm nach 7 Jahren Verrücktsein wieder auf. Gewaltig. Also Stolz bewirkt Unverstand, denn sein Verstand kehrte zurück. Und da konnte er Gott loben und konnte durch seinen Verstand erkennen, dass Gott über ihm, über alle Mächte dieser Welt steht und zuteilt, wen er will. Bestechungsgeschenke rauben uns den Verstand. Da steckt ja immer ein Zauber drin, wenn man irgendetwas zugestochen bekommt, was man gerne hat. Und wie es in Galater 3 auch heißt, waren es doch die Werke des Gesetzes. Da kam es so vor, wie wenn man selbst etwas noch machen könnte, eine Leistung zusätzlich und noch frommer, noch besser dastehen könnte. Das heißt, die eigene Leistung wurde hinzugezogen. Heute ist die Eigenleistung nicht vielleicht auf das Gesetz des Alten Testamentes oder auch die 10 Gebote gegründet, vielmehr vielleicht auf die Leistung der eigenen Spiritualität. Das erfahren wollen, das spüren wollen, das, was man dann vielleicht direkt sieht oder direkt hören könne von Gott in Methoden, die es überall auch in christlichen Gemeinden angeboten gibt. Nun, diese Spiritualität nicht direkt hier angesprochen, doch wohl auch in den Galaterbrief enthalten. Denn wir lesen zum Beispiel in Galater 4, Vers 8, dass Paulus sagt, pass auf, Vers 9, ihr habt Gott erkannt, ja vielmehr von Gottes Seite erkannt, wieso wendet ihr euch wiederum den schwachen und armseligen Elementen zu, denen ihr von Neuem dienen wollt? Diese Elemente, das sind die kosmischen Elemente, vielleicht auch die Geister, auch die Elemente, die hinter dem Gesetz stehen. Auch da spricht auch Paulus indirekt, weil das damals vielleicht nicht Zentralthema war, von Spiritualität als Verführung. Und das ist etwas, was wir heute vielleicht eher wahrnehmen. Siebtens, was bewirkt Unverstand? Nun, tatsächlich sind es Elemente, sind es Dämonen. Tatsächlich ist es ein verblendendes Werk Satans, wie es Paulus also auch in 2. Korinther 4, 4 sagt, dass der Gott dieser Welt oder dieser Weltzeit, sprich Satan, die Sinne der Ungläubigen verblendet, dass sie nicht erkennen, dass ihnen nicht aufleuchtet das helle Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit Christi. Das heißt, Satan hat dieses Werk der Verblendung von Anfang an gehabt, bei Eva und auch heute noch, bei uns, bei den Ungläubigen, dass sie nicht erkennen können das helle Licht des Evangeliums. Nun, das, was die Unverstand angeht, jetzt Vernunft. Vernunft. Paulus ruft ja eigentlich indirekt oder auch direkt dazu auf, werdet doch vernünftig, o ihr unverständigen Galater. Seid nicht so unvernünftig. Und überhaupt, Gottesdienst ist ja auch etwas, was einen ganz vernünftigen Hintergrund haben soll. So sagt es ja Paulus ja auch konkret in Römer 12, Abvers 1. Da sagt er, ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr euer Leibe darbringt als lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Und dann heißt es, das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Vernünftiger Gottesdienst. Also eine Hingabe des ganzen Lebens will mit Vernunft einhergehen. Und dann Vers 2, Römer 12, und passt euch nicht diesem Weltlauf oder diesem Zeitlauf an. Seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung eures Sinnes, dass ihr prüfen mögt, und in diesem Prüfen steckt sehr wohl mit Hilfe Gottes zu erkennen, im Willen Gottes, das Gute, das Wohlgefällige und das Vollkommene. Nun, das ist ein vernünftiger Gottesdienst, wie es Paulus sagt. Nun, zweitens, so sagt hier Galater 3, Vers 1 in der Schlachterübersetzung, ich habe schon gesagt, gehorche die Wahrheit. Gehorche der Wahrheit. Ihr wisst, was die Wahrheit ist. Und leiste der Wahrheit Folge. Tut das, was Jesus euch aufgetragen hat. Verkündigt das Evangelium. Wandelt in der Heiligung. Entfernt euch von der Sünde. Lasst euch nicht auf verführerische und bezaubernde Angebote ein. Nun, das sind einzelne Aussagen, die einst Jesus gemacht hat und Paulus auch bestätigt oder bestärkt hat. Handle also gemäß dem Wort Gottes, solange es geht. Warum sage ich, solange es geht? In einem Predigt von Wolfgang Nestvogel, letzten Sonntag, ich würde dazu richtig empfehlen, das vielleicht sich nochmal anzuhören, hat Wolfgang Nestvogel 1. Petrus 2, 11 bis 15 zitiert und hat uns daraus versucht deutlich zu machen, was Unterordnung unter die staatlichen Gewalten, was das bedeutet. Denn wir lesen ja in Vers 13, 1. Petrus 2, ordnet euch deshalb aller menschlichen Ordnungen unter, um des Herrn willen, es sei dem König als dem Oberhaupt oder den Statthaltern als seinen Gesandten zur Bestrafung der Übeltäter und zum Lob derer, die Gutes tun. Nun, da wollte er klar machen und hat uns aufdecken wollen, was ist eigentlich Unterordnung unter staatliche Gewalten? Wo fängt es an? Was ist die Grundlage? Und ja, wo sind auch die Grenzen? Interessant ist, dass er die Unterordnung unter drei Aspekte aus der Schrift uns vorgetragen hat. Erstmal das gottgegebene Prinzip der Unterordnung, das Prinzip Gottes. Gott will, dass es Ordnungen gibt in dieser Welt, auch staatliche Ordnungen. Das heißt, wir ordnen uns unter Gottes prinzipielle Wille zur Unterordnung unter bestimmte Systeme ein. Die Schöpfungsordnung ist schon eine Ordnung, die besagt, eben Gott hat geschaffen Menschen und sie sollen über die Tiere herrschen und wir alle sollen über die Natur herrschen. Diese Ordnung ist von Gott her gegeben. Dann hat er, was die staatliche Ordnung angeht, zweitens gesagt, dass es eben ein Grundgesetz gibt. Das Grundgesetz in Deutschland ist uns ja öffentlich und wir merken, immer mehr, dass von dem eigentlichen Grundgesetz abgerückt wird. Im ersten Paragraph, die Würde des Menschen ist unantastbar, ist ja eine Grundlage gelegt, die uns eigentlich sehr zum Nutzen ist. Und da soll der Staat darauf achten, dass diese Regel behalten wird. Dieses ganze Gesetz, das Grundgesetz Deutschlands, wurde in einem Präambel im Bewusstsein vor Gott und den Menschen geschrieben. Im Bewusstsein vor Gott. Das heißt, diese Ordnung Gottes wurde noch mit hereinbezogen. Und man merkt von diesem nicht mehr so viel. Nun, wenn wir in unsere Situation schauen, und das hat Wolfgang Nestvogel ja auch gemacht, was diese Corona-Krise angeht und die Maßnahmen, die ergriffen wurden, da muss ich erst sagen, dass vielen auch diese Wissenschaftler, die ich zitiert habe, diesen Professor Bhakti und den Dr. Erickson, durchaus sagten, dass die Maßnahmen in Anfang an verständlich waren, denn man war verunsichert. Aber jetzt, während die Zahlen da sind, diese Maßnahmen überhaupt nicht mehr nötig sind. Sie könnten sofort gestrichen werden, so Ihre Meinung. Nun, da ist die Frage, ob nun das, was jetzt an Maßnahmen weitergegeben, nicht gegen das Grundgesetz ausgerichtet sei. Eine Rechtsanwältin, die auf die Bundeszentrale für politische Bildung ein Interview gegeben hat, sagt ganz konkret, nein, in Deutschland ist nicht die Notzustand ausgerufen. Das kann man also nicht als Grundlage nehmen. Was eigentlich all diese Regeln zugrunde liegt, ist das sogenannte Infektionsschutzgesetz. Das Gesetz ist so vage formuliert, dass es eigentlich die Maßnahmen, die jetzt ergriffen wurden, nicht begründet. Man begründet sich oder begründet die Sachen eigentlich auf ein Generalklausel, dass man Maßnahmen, allgemeine Maßnahmen ergreifen kann, eben nach Wahrnehmung. Darauf gründet man das Ganze. Nun, allgemeine Grundgesetze wie die allgemeine Persönlichkeitsrecht oder die Versammlungsfreiheit, die Glaubensfreiheit, sogar die Berufsfreiheit sind durch diese Maßnahmen so, wie sie gegeben sind, nicht mehr gegeben. Und da hat auch Wolfgang Nessvogel darauf hingewiesen, dass den dritten Punkt, den er erwähnte, als erstes also Unterordnung unter das gottgegebene Prinzip der Unterordnung, zweitens unter das Grundgesetz, drittens unter die ausführende Instanz. Nun, bei manchen Dingen, an vielen Dingen ist das in Ordnung, aber die Frage ist, wo sind die Grenzen? Auch Petrus hat diese Grenzen ja wahrgenommen gehabt, als er vor dem damaligen Gremium der Führerschaft aussprach, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Nun, das ist vielleicht zu prüfen und auch Wolfgang Nessvogel und seine Gemeinde haben versucht, vor Gericht es durchzukriegen, dass sie sich einfach wieder treffen dürften als Gottesdienstgemeinde. Haben für diese Woche noch kein Recht bekommen, für nächste Woche dürfen sie sich zum Teil auch wieder treffen. Nun, viertens könnte man sagen, rufet auf zu Vernunft. Ich habe drittens gesagt nochmals, handle gemäß dem Wort Gottes, handle gemäß, solange es geht, handle gemäß dem, was eigentlich uns von Gott gegeben ist. Denn da, wo ein Gesetz gegen Gottes Gesetz gerichtet ist, so gibt es die Bibel an, müssen wir Gott mehr gehorchen als den Menschen. Viertens können wir sagen, allgemein sagen, ohne Gott gibt es gar keine Vernunft. Es ist durch Gott und durch seinen Geist in uns Menschen eine gesunde Selbstreflexion gegeben. Es ist auch ein Sünden- und Schuldbewusstsein erweckt durch Gottes Geist, durch seine Gegenwart, durch Gott selbst. Und die Abhängigkeit von dem, der von sich aus gesagt hat, ich habe die Welt überwunden, Jesus, durch diese Abhängigkeit wird uns gegeben, nun keine Angst mehr zu haben. Jesus selbst hat ja gesagt, in Matthäus 16, Abvers 3, ihr Heuchler, so sagt er es den Schriftgelehrten, ihr das Aussehen des Himmels versteht, ihr zu beurteilen, die Zeichen der Zeit aber nicht. Jesus sagt, seid vernünftig, seid nüchtern, beachtet das, was in unserer Zeit vor sich geht. Schaut auf die Zeichen der Zeit und seid nicht in dem Sinne dumm und steckt euer Kopf in Sand und lasst euch bezaubern durch irgendwelchen Angeboten, die nicht wirklich auf die Wahrheit gegründet sind. Dann finden wir natürlich diese mächtige Aussage in Galater 3. wo Paulus aufgreift und sagt, pass auf, ihr Galater, die ihr so unverständlich seid. Ich habe euch eine ganz klare Grundlage gegeben. Ich habe euch Jesus Christus und ihm als gekreuzigt vor die Augen gemalt. Das ist das Allervernünftigste eurer Gottesdienste, was ihr in dieser Welt habt. Einen klaren Aufblick auf das Kreuz, wo eure Schuld gesühnt wurde, wo ihr hinkommen könnt und Frieden mit Gott finden könnt. Dadurch bekommt ihr einen vernünftigen Blick, auch auf die Dinge dieser Welt. Und das ist von Paulus hier so ganz klar deutlich gemacht. Wir haben auch letzte Woche Jesus als gekreuzigt herausgestellt, auch nochmal aus dem Vers der Hebräer, an den Hebräer, Kapitel 12, Vers 3, zitiere ich erst, da heißt es, dann betrachtet den, der so großen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet habt, damit ihr nicht ermüdet und in eure Seelen ermattet. Das heißt, hier wird gesagt, wenn wir Jesus tatsächlich betrachten in seinem Gang an das Kreuz und wie er das erduldete, wie er das akzeptierte als ein Weg Gottes, dass wir dadurch einen vernünftigen, einen ruhigen, einen ermutigenden Gottesdienst machen. Also schaut auf den Gekreuzigten. Dann hört auf die Kunde des Glaubens. So sagt es Paulus in Galater 3, aber auch in Hebräer 12, Vers 2. Denn da geht es um den Glaubenskampf, um den Wandel, den wir angehen. Und da heißt es, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen, und das war sein Blick über das Kreuz hinweg oder hinaus. Durch diesen Blick hat er Mut gefasst. Und darin erduldete er das Kreuz. Und darin achtete er die Schande für nichts. Und auch darin hat er, nachdem er gestorben ist und auferstanden ist, sich gesetzt zur Rechten des Thrones Gottes. Welch mächtiger Aufblick wird uns hier gewährt. Paulus, zurück in Galater 3, weist auf diese Sicht auf Jesus hin, auf den Gekreuzigten, und sagt, pass auf, ihr habt doch, als ihr Jesus angenommen habt, erinnert euch doch daran, den Heiligen Geist empfangen. Denn seid ehrlich, ohne den Heiligen Geist hättet ihr das Kreuz gar nicht verstehen können. Ihr hättet nicht verstehen können, dass Jesus dadurch eure Sünden vergeben hat. Da war der Heilige Geist da. Und nun sagt er, pass auf, durch diesen Unverstand, durch diesen Zauber, die auf euch ruht, da verscheucht ihr den Heiligen Geist. Und dann sagt er, wollt ihr zwar im Geiste anfangen und im Fleische enden? Deswegen hier zuletzt diesen Aufruf zur Vernunft. Bleibt an dem Heiligen Geist. Ihr habt den empfangen. Das ist wahr gewesen, deswegen seid ihr zum Glauben gekommen. Nun bleibt da dran und bleibt dabei. Endet auch im Geist. Das heißt, seid ständig dabei, den Heiligen Geist zu empfangen. Nicht wie das erste Mal, sondern die Entscheidung zu treffen für den Geist. Denn Paulus gibt sehr wohl an, was es heißt, den Heiligen Geist zu empfangen und wie wir es tun. Zum Beispiel in Galater 5, da wird gesagt, durch Danksagung, durch Lob, durch Unterordnung untereinander. Nun, das sind Dinge, die uns den Geist vermitteln und die uns nicht Berauschung wie unter Wein bescheren. Also, siebter Punkt, die Paulus hier angibt, Seid vernünftig. Empfangt den Heiligen Geist. Entscheidet euch jeden Tag neu dafür, diesen Heiligen Geist auch wirklich da zu haben und durch ihn die Situation, worin wir auch heute verkehren, zu verstehen. Die Situation zu beurteilen und seine Hilfe in Anspruch zu nehmen, nicht mit der Angstwelle dieser Welt, was die Situation angeht, mitgerissen zu werden, nicht mit vielen bezaubernden Angeboten, sondern vernünftig auf das zu achten, was uns Gott gegeben hat. Dann auch vernünftig schauend auf den Dingen, die in dieser Welt laufen, die Zeichen der Zeit erkennend und mit seiner Hilfe erbitten, er möge uns helfen, die richtigen Maßnahmen zu ergreifen, die richtige Vorgehensweise in dieser Welt vorzunehmen. Ich bete noch zum Schluss. Lieber Herr Jesus Christus, ich danke dir dafür, dass du uns durch dein Wort Weisung gibst. Ich danke dir dafür, dass du uns hilfst, den Aufblick auf Jesus, den Gekreuzigten, wieder neu zu fassen. Dadurch nicht nur Mut, sondern auch Vernunft zu bekommen. Klarheit über den Schau, über die Dinge dieser Welt. Dadurch uns auch zu stärken gegen den bezaubernden Angeboten dieser Welt. Bezaubernden Angeboten Satans. Oder die Verlockungen der Sünde. Dadurch auch Hilfe zu bekommen in unserem Stand, in dem Wandel mit dir. Ich danke dir dafür, Herr Jesus Christus, dass du uns hilfst. Und ich bitte dich auch darum, Herr, gib uns neu deinen Heiligen Geist. Gib, dass wir durch ihn diesen klaren Blick auf dich haben, auch den klaren Wandel in der Nachfolge mit dir. Bete das, Herr, für uns allen. Wir brauchen dich. Wir brauchen den Heiligen Geist so sehr. Bitte, gib du uns ihn. In den Namen Jesu bete ich. Amen.